السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ قومی نقائص اور کمزوریوں کے بارے
حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ hat einmal über die Schwächen, die die gesamte Nation betreffen, das gesamte Volk betreffen, eine Freitagsansprache gehalten, in welchen er die Gründe dieser Schwächen erklärt hat und die Jamaat darauf hingewiesen hat, sich vor diesen Schwächen zu beschützen. Und dieses Thema ist auch heute, deswegen habe ich daraus geschöpft und werde heute dieses Thema erläutern. Schwächen und Makel sind immer von zweierlei Natur. Zum einen persönliche Schwächen und Makel und zum anderen nationale Schwächen und Makel. Genauso gibt es auch Fähigkeiten und Vorzüge, die zweierlei Natur sind. Zum einen persönliche und individuelle Fähigkeiten und Vorzüge und zum anderen nationale, das Volk betreffende Vorzüge. Persönliche Makel sind solche, die in verschiedenen Individuen zwar vorhanden sein können, aber nicht als Ganzes im gesamten Volk. Genauso gibt es Fähigkeiten und Vorzüge, die verschiedene einzelne Personen haben, aber die als gesamte Volkseinheit in diesem Volk und in dieser Nation nicht vorzufinden sind. Es gibt Menschen, die aufgrund ihres Wissens und ihrer Bemühungen Fähigkeiten in sich entwickeln. Genauso gibt es Gründe für Makel und jede Person kann gemäß ihrer Zustände, gemäß ihrer Atmosphäre sich diese Makel auch aneignen. Fromme Taten und üble Dinge sind Makel und Fähigkeiten, Makel und Vorzüge. Das sind Dinge, die entstehen aufgrund der Umgebung und Atmosphäre und dem Einfluss der Atmosphäre. Das Beispiel kann verglichen werden mit einem Samen, der nicht wachsen kann, der nicht gedeihen kann, wenn es keinen Boden gibt. Oder wenn man die moderne Landwirtschaft sich betrachtet, dann sehen wir, dass es eine ganz bestimmte Form von Erde gibt, die die Fähigkeit hat, Wasser zu speichern und den Samen gedeihen zu lassen, sprießen zu lassen. Und in großen Hallen und in großen Gebieten werden diese Böden gepflegt. Jedenfalls kann der Samen nicht ohne einen Boden gedeihen. Und wenn man Nutzen aus einem Samen ziehen möchte, dann muss man und den Sinn seines Daseins daraus schöpfen möchte, dann muss man ihm einen Boden geben, also eine entsprechende Atmosphäre, in der dieser Samen sich entwickeln kann. Und wenn der Samen ohne eine solche Umgebung versucht zu wachsen, wird dieser Samen absterben. Genauso verhält es sich mit Sünden, mit schlechten Dingen und mit guten Taten, mit Vorzügen, mit Fähigkeiten und mit Makeln, dass sie aufgrund der Umgebung beeinflusst werden und dadurch entstehen. Das heißt, üble Dinge und die Atmosphäre und die Umgebung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Wenn die Umgebung für eine entsprechende üble oder gute Tat keinen Boden vorbereiten, dann bieten sie dieser Fähigkeit, diesem Vorzug oder diesem Makel nicht den Nährboden zu gedeihen. Aber es gibt auch verschiedene Arten. Es muss nur eine Art von Umgebung und Atmosphäre auf jeden Menschen genauso auswirkt wie auf den anderen Menschen. Es gibt eine Art von Umgebung, die nur auf Individuen einen Einfluss hat. Und das Volk und die Nation nicht als Ganze betroffen ist. Ein Beispiel dafür wäre das eines Bodens, welcher nur bestimmte Sorten von Pflanzen gedeihen lassen kann. Zum Beispiel hat das Muslim Maud Rasulullah Taranho das Beispiel von Safran angebracht, das in Indien wächst, aber nicht im gesamten Indien, sondern nur in Kaschmir. Und dort auch nur an einem bestimmten Ort, wo ein bestimmter Safran entstehen kann, welcher sehr hoch geschätzt ist. Auch die pakistanischen Landwirte wissen das. Auch die Landwirte, die mit dem Reis handeln, wissen das, dass verschiedene Pflanzen und zum Beispiel duftender Basmati-Reis in Pakistan in einem bestimmten Ort wächst und nicht überall in Pakistan. Die Landwirtschaft hat versucht und die Landwirte haben versucht, dass dieser Reis auch anderswo wachsen kann. Aber sie sind nicht erfolgreich gewesen, was diesen duftenden Basmati-Reis angeht, der nur an einem bestimmten Ort entsteht und nur dort seinen Duft entfaltet. Das heißt, dass bestimmte Zustände und bestimmte Umgebungen notwendig sind, um bestimmte Resultate hervorzubringen. Und das ist eine Sache, die Allah in ihrem Wesen gelegt hat, ohne dass diese Fähigkeiten und Besonderheiten in dem Samen nicht entstehen. Es gibt verschiedene Böden, es gibt verschiedene klimatische Bedingungen, die dafür notwendig sind. Demgegenüber stehen auch solche Böden. Zum Beispiel gibt es verschiedene Gerste und Weizenprodukte, die überall entstehen können, die überall wachsen können. Es gibt verschiedene Arten von Pflanzen, die überall wachsen können. Es kann sein, dass an einem Ort mehr wächst als an einem anderen, aber im Grunde genommen wachsen sie überall. Genauso verhält es sich mit üblen und guten Taten, mit Sünden und Vorzügen. Dass es solche gibt, die die gesamte Nation mit in den Verderben bringen und die üblen Dinge, die einzelne Personen haben, die können korrigiert werden, indem man diese einzelnen Personen korrigiert und reformiert. Und wenn sie dies versuchen würden, würden sie nicht nur diese üblen Dinge vermeiden, sondern sie würden, wenn sie die Bemühungen unternehmen, auch Vorzüge und gute Eigenschaften in sich entfalten. Aber Dinge und üble Taten, die aufgrund eines nationalen und völkerlichen Zusammenhangs entstehen für die Reform und für die Beseitigung dieser üblen Dinge reicht die Bemühung einer einzelnen Person nicht aus. Denn ein Individuum ist nur ein Teil des Ganzen. Und wenn ein Makel das Ganze befallen hat, dann kann sich ein Individuum reformieren, so viel er will. Er wird das Ganze nicht korrigieren können, sondern er wird selbst aufgrund dessen, dass er ein Teil des Ganzen ist, von diesem Übel befallen sein. Und wenn dieses Übel ein ganzes Volk betrifft, dann werden alle Menschen befallen sein. Nehmen wir ein Beispiel, das Beispiel des menschlichen Körpers. Wenn Gift zu sich nimmt, dann kann es nicht sein, dass dieses Gift sich nicht auswirkt auf die Hände oder Füße oder das Gehirn, sondern dieses Gift wird sich auswirken auf den gesamten Körper. Mit unserem Essen, wir essen, nehmen Früchte und Gemüse zu uns und verschiedene Nahrungsmittel. Welche sich auf den gesamten Körper auswirken und jedes Körperteil zieht seinen Nutzen davon, denn diese Glieder sind Individuum des Ganzen, also des Körpers. Sie sind Gliedmaßen eines ganzen Körpers. Deswegen haben sie sowohl Anteil an dem Gift als auch Anteil an der guten und ausgewogenen Ernährung. Genauso verhält es sich mit guten und üblen Taten, die die gesamte Nation betreffen. Wenn eine üble Tat und ein Übel die gesamte Nation betrifft, dann wirkt sich diese auch auf alle Individuen der Nation aus. Dann muss diesem Übel nicht durch ein Körperglied behandelt werden und ein Individuum wird dieses Übel nicht behandeln können und wird diese Übel nicht beseitigen können. Und noch kann ein Individuum und ein Körperteil gute Vorzüge im gesamten Körper verbreiten. Denn das Ganze wirkt sich auf die Individuen aus. Das ist eine Regel. Wenn das Ganze profitiert, wird auch das Individuum profitieren. Und wenn das Ganze befallen ist durch Gefahren und Schäden, wird auch das Einzelne befallen sein von Schäden. Das heißt, dass Individuen und individuelle Makel beseitigt werden können, indem man die Individuen behandelt und sie reformiert. Und wenn jemand selbst aufmerksam wird, dann kann er sein Übel auch selbst beseitigen und seine schlechten Dinge und Sünden selbst beseitigen. Doch völkerliche und nationale Schwächen und Sünden, dafür muss die gesamte Nation und das gesamte Volk sich bemühen. Wenn man als Volk sich nicht bemüht, gegen dieses Übel vorzugehen, oder als Volk keine Bemühungen unternimmt, eine Behandlung durchzuführen, dann wird man als ganzes Volk diese Makel und diese Sünden in sich aufnehmen und diese nicht beseitigen können. Und eine Zeit wird kommen, dass diese Makel und diese Schwächen das gesamte Volk vernichten werden. Auf der einen Seite ist es also notwendig, dass ein jeder von uns versucht, in sein Inneres zu schauen und seine Schwächen zu beseitigen. Und auf der anderen Seite ist es auch unsere Pflicht, dass wir als Volk, als ganze Nation uns um unsere Schwächen kümmern und diese diagnostizieren. Und dann als ganzes Volk diese behandeln, eine Behandlung durchführen und diese Makel und Schwächen beseitigen. Und in dieser Behandlung muss ein jeder von uns seine Rolle spielen und seinen Beitrag leisten, denn ohne eine gemeinsame Anstrengung und eine gemeinsame Behandlung können wir nicht erfolgreich sein. Die Welt und das weltliche Gesetz zeigt uns, dass jeder Landwirt sich seinen Boden, dass ein Bauer seinen Boden nicht retten kann vor der Flut, indem er einen Damm baut. Denn einen Damm zu bauen ist eine Aufgabe der Regierung und nicht der Bauern. Und die Regierung als Ganze muss sich darum kümmern, dass Dämme gebaut werden, damit Flutkatastrophen verhindert werden. Und Regierung bedeutet das gesamte Volk. Die Regierung steht für das gesamte Volk. Aber dort, wo Regierungen unfähig sind, schaden sie dem gesamten Volk. Genauso wie wir in Pakistan gesehen haben, im vergangenen Sommer, als dort eine Flutkatastrophe kam, und wir sehen das jedes Mal, es gibt Naturkatastrophen, vor denen man sich schützen kann. Es gibt natürlich auch solche, vor denen man sich nicht schützen kann. Aber in der Tat gibt es auch solche Naturkatastrophen, vor denen man sich schützen kann. Indem man vor diesen Katastrophen Unternehmungen durchführt, indem man dagegen vorgeht. Aber der Mensch kümmert sich nicht darum aufgrund seines Unwissens oder seiner Ignoranz. Und wenn das Volk bzw. die Regierung sich ihrer Pflichten nicht bewusst ist, dann schadet sie dem gesamten Volk auf ein Vielfaches. Und diese Regel sehen wir überall auf der Welt. Es ist also wichtig, dass man ein nationales Gefühl dafür besitzt, sich zu reformieren. Was die Jamaat Ahmadiyya angeht, hat Muslim uns aufmerksam gemacht, dass wir diese völkerlichen und nationalen Schwächen beseitigen müssen. Wie sollten wir das tun? Dazu sagt der Muslim, wenn die Jamaat sich darum bemüht, diese Aspekte zu behandeln und eine Behandlung durchzuführen, kann sie viel davon profitieren, auf vielerlei Hinsicht davon profitieren. Es gibt verschiedene Art und Weisen und Mittel, dies zu tun. Denn diese Mittel können die Krankheiten des Volkes diagnostizieren und nach der Diagnose kann auch behandelt werden, kann auch eine Behandlung durchgeführt werden. Das erste Mittel sind die Lehren, die in einem Volk vorhanden sind und deren Befolgung jeder als wichtig erachtet. Wenn schlechte Dinge oder eine falsche Lehre oder wenn man falsche Lehren gezogen hat aus seiner Lehre, aus seiner Religion, wie es in einigen Religionen der Fall ist, dann können dadurch Schwächen und Krankheiten entstehen. Und wenn Krankheiten entstehen, üble Traditionen entstehen, dann entstehen große Krankheiten. Wenn in einer Religion falsche Lehren vorhanden sind, dann wird jeder Mensch, der dieser Religion folgt, auch Schaden davon erlangen. Und das kulturelle und soziale Leben wird davon betroffen sein. Nicht nur das religiöse Leben, sondern auch das wirtschaftliche, kulturelle und soziale Leben wird davon betroffen sein. Aber wir Muslime, die den Heiligen Koran als das Wort Gottes erachten und die Überzeugung haben, dass diese Lehre keinen Makel hat und die schlechten Auswirkungen sich nicht aus dieser Lehre entwickeln können und es nicht sein kann, dass jemand aufgrund dieser Lehre etwas Falsches tut, denn die Lehre ist makellos. Deswegen kann auch kein falsches und schlechtes Ergebnis erzielt werden. Die Muslime haben also geglaubt, dass ihnen kein Übel widerfahren kann. Aber ist es wirklich so, dass alle Muslime frei von Übeln sind? Wenn wir unsere Umgebung betrachten und den Zustand der Muslime sehen, dann sehen wir, dass die Mehrheit in üblen Dingen verwickelt ist. Es ist also unabdingbar, darüber nachzudenken, dass der Koran keinen Makel besitzt. Allah hat selbst im Heiligen Koran gesagt, dass es keinen Makel gibt in diesem. Der Koran ist eine vollkommene Lehre. Wenn der Heilige Koran verschiedene Prophezeiungen beinhaltet, die in Erfüllung gehen, und wir sehen, dass diese in Erfüllung gehen, dann ist auch die Lehre Gottes wahr, dass die Lehre des Heiligen Koran frei von jeglichem Makel ist und eine vollkommene Lehre ist. Aus diesem Grund erachten wir dies als Wahrheit. Die Frage, die sich stellt, ist, weshalb und wo dann die Schwächen liegen. Die Antwort darauf muss sein, dass die Menschen ihn falsch verstanden haben, dass ihre Taten falsch sind. Wenn der Koran also keinen Makel besitzt, dann muss unbedingt in dem Verständnis des Heiligen Koran ein Fehler liegen. Und sicherlich ist es so, dass der Koran keinen Makel hat, sondern das Verständnis des Heiligen Koran von einigen Menschen falsch ist. Es ist ihr falsches Verständnis, welches die gesamte Nation befallen hat. Diese Schwächen und Fehler können entstanden sein aufgrund der falschen Interpretation von Gelehrten, die in der Vergangenheit kamen, und von Gelehrten, die heute vorhanden sind. Jedenfalls sind wir uns der Ergebnisse und des Resultats bewusst. Die Gelehrten und Ulema, die Leute, die den Koran erklären, haben verschiedene Ansichten gehabt. Und das sind ihre individuellen Ansichten gewesen. Aber sie haben sich auf das gesamte Volk ausgewirkt. Das Volk wird nicht sagen, dass das persönliche Ansichten von diesen Gelehrten sind. Deswegen befolgen sie diese Leute, und aufgrund der falschen Befolgung und aufgrund des Unverständnisses der Exegese und der Erläuterung des Koran haben sie trotz dieser vollkommenen Lehre das erlangt. Deswegen hat das Volk verschiedene Schwächen und Makel und Übel in sich aufgenommen. Verschiedene falsche Traditionen haben sich eingeschlichen, die mit der Lehre des Islam überhaupt nichts zu tun haben. Die Umgebung hat sich auf sie ausgewirkt, verschiedene andere Religionen haben sich auf sie ausgewirkt, verschiedene kulturelle Gegebenheiten haben sich auf sie ausgewirkt, die jedenfalls haben wir verschiedene Schwächen gesehen. Es ist eine Güte und Gnade von Allah, dass wir Anhänger der Jamaat des verheißenen Messias al-Islam sind. Und diese falschen Traditionen und diese Dinge, die nicht weise sind und die falsch sind, keine Auswirkungen auf uns sehen und es nicht sein darf, dass dies sich auf uns auswirkt. Trotzdem passiert es, dass wir nicht vollständig beschützt sind. Wir sind nicht vollständig beschützt, weil es Menschen gibt, die ihre eigenen Vorstellungen in der Jamaat haben, die in der Jamaat vorhanden sind, aber ihre eigenen Vorstellungen haben. Es gibt Dinge, die in Zweifel geraten. Es gibt Leute, die in Zweifel geraten oder denken, dass es nicht schädlich wäre, diese Sache auch so zu interpretieren oder so zu interpretieren. Und es gibt verschiedene neue Ulama, die gemäß ihrer eigenen Vorstellung verschiedene Erklärungen des Koran geben, die vielleicht, was nicht verboten ist, aber dafür aufgrund dieses Fehlers können falsche Lehren entstehen. Deswegen müssen die Ulema und die Gelehrten innerhalb des Khilafat, innerhalb des Nizam-i-Jamaat ihre Ideen geben. Obwohl wir im Großen und Ganzen frei sind von falschen Lehren durch die Gnade von Allah, trotzdem ist es unsere Aufgabe, uns von Schwächen zu befreien, und zwar immer wieder. Und dies passiert, indem wir immer ein Auge haben auf die falschen Dinge, die unter den Nicht-Ahmadis sind. Denn wenn wir ein Auge darauf legen, nur dann können wir uns von und uns von diesen Fehlern beschützen und uns davor beschützen, nationale Schwächen zu bekommen. Und wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, dass in unserer Umgebung und Atmosphäre es verschiedene Religionen und verschiedene Ideologien gibt und verschiedene Menschen gibt, die, egal ob sie einer Religion angehören, einem Glauben angehören oder nicht, ob welcher Ideologie sie folgen, ob sie an einen Gott glauben oder nicht, welche Fehler und welche Schwächen und welche nationalen Schwächen haben sie? Diesen Kreis müssen wir erweitern, auch auf die Nachbarländer, die uns umgeben. Und die Welt ist so stark zusammengerückt, dass man auf alle Fehler in der Welt schauen muss und jeder ist praktisch zu einem Nachbar des anderen geworden. Obwohl es immer noch die Abstände haben sich verringert aufgrund auch der Rolle der Medien. Und wir sehen durch die Medien alle Schwächen und alle Vorzüge von verschiedenen Menschen. Und Nachbarländer haben Auswirkungen aufeinander. Die Umgebung, in der Kinder aufwachsen, diese Umgebung, diese Nachbarschaft hat einen Einfluss auf die Kinder. Auch wenn die Eltern ihnen gute Dinge beibringen, überall wo Schwächen sind, werden sich diese auswirken, trotz dieser Leere wird die Umgebung sich auswirken auf die Kinder. Ebenso verbringen die Kinder viel Zeit in der Schule oder mit ihren Freunden oder laden Freunde ein, die zusammen auch in ihren Häusern selbst haben sie verschiedene Freunde, indem sie durch verschiedene Medien, durch das Fernsehen sich diese Freunde ins Haus holen, sozusagen. Aus diesem Grund möchten die Kinder nicht mehr hören, was ihre Eltern sagen. Und auch die Eltern sind schuld daran, dass sie Abstände schaffen zu ihren Kindern, aufgrund ihrer Arbeiten oder aufgrund anderer Gründe. Es gibt auch solche Eltern, die selbst zu Hause durch das Fernsehen und durch andere Mittel ihre Umgebung verderben. Das Ergebnis ist, und wir sehen es immer wieder, dass die Eltern tyrannisch mit ihren Kindern umgehen und dass im Gegenzug die Kinder ihre Eltern nicht mehr respektieren und sagen, dass sie genauso weiterleben möchten, wenn sie hier sind. Das sind dann nicht mehr individuelle Schwächen, sondern nationale Schwächen. Häuser werden zerstört. Die Eltern töten ihre Kinder spirituell wie auch körperlich. Der Westen möchte im Namen der Freiheit sich selbst zerstören. Das ist eine nationale Schwäche. Aber selbst einige Ahmadis sind betroffen davon. Bevor dies zu einem nationalen Problem wird und nachdem wir an den verheißten Messias al-Islam geglaubt haben, wir wieder in Unkenntnis und Jahala zurückgehen, müssen wir als Volk und als Nation uns vor diesen Schwächen befreien und unsere Bemühungen stärken. Das Nizam der Jamaat Ahmadiyya und jedes Teil dieses Nizams muss darüber nachdenken und Programme machen und planen, damit dies sofort beseitigt wird. Bevor, Gott bewahre, einige von uns oder wir als Volk die westlichen Krankheiten in uns aufnehmen. Die Krankheiten, die in den Ländern des Westens vorhanden sind. Wir sind dafür verantwortlich, die Welt zu behandeln. Wir haben versprochen und bekannt gegeben, dass wir die Welt reformieren möchten. Wenn wir, die Ärzte, die Behandler, selbst zu Kranken werden, und wer wird dann dafür verantwortlich sein, die Krankheiten zu beseitigen, die auf der Welt herrschen? Ebenso muss man beachten, dass jedes Volk auch Vorzüge besitzt und ebenso Schwächen. Hazrat Muslim hat ein Beispiel dafür genannt, dass unsere Jamaat überall auf der Welt verbreitet ist durch die Gnade von Allah. Und Allah die Herzen verschiedener Menschen uns gibt und gewinnen lässt. Und unsere Jamaat glaubt auch daran, dass wir niemals hinter Nicht-Ahmadis beten. Denn ein Nicht-Ahmadi-Imam hat jenen Imam nicht anerkannt, den Allah geschickt hat und den Allah als Imam der Zeit geschickt hat. Sie leugnen ihn nicht nur, sondern beleidigen ihn sogar. Wir können nicht einen Imam akzeptieren und für uns gewinnen, der den Imam den von Gott bestimmten Imam abgelehnt hat. Durch die Gnade von Allah sind in der Regel die Jamaat Moscheen und Zentren, wo Ahmadis miteinander gemeinsam das Namaz bei Jamaat verrichten. Aber es gibt auch einige Orte, wo nur ein oder zwei Ahmadi-Familien vorhanden sind, die dann zu Hause beten, anstatt zusammen zu beten. Jeder betet individuell. Ich hatte darauf schon hingewiesen, dass man auch zu Hause bei Jamaat Namaz verrichten muss. Manche sagen, dass sie beschäftigt sind und deswegen beten sie individuell. Manche beten individuell aufgrund ihrer Arbeiten und verrichten die Gebete zusammen. Diese Gründe bringen sie hervor, um nicht in die Moschee zu gehen, und sie können auch nicht die Nicht-Ahmadi-Moscheen besuchen. Deswegen beten sie dann alleine oder auch aus anderen Gründen. Und sie beten zwar, aber zu Hause und ohne Jamaat. Und in der Regel haben sie dann keine Aufmerksamkeit, geben sie keine Acht auf die gemeinsamen Gebete. Oder wir sehen auch, dass ohne Grund Gebete zusammengelegt werden, obwohl man sie darauf aufmerksam macht. Möchte ein Großteil der Leute nicht Bajumat-Namas verrichten. Das ist also ein nationales Problem, eine nationale Schwäche. Eine Schwäche, die das ganze Volk betrifft. Deswegen müssen wir uns sehr stark um diese Krankheit kümmern. Das ist kein individuelles Problem, dass jene Person nicht kommt in die Moschee oder diese Person nicht kommt, sondern diese Unaufmerksamkeit und dieser Zustand ist bereits eine Krankheit des ganzen Volkes geworden, eine Krankheit der gesamten Nation. Die Zustände, die Umgebung hat die Menschen dazu veranlasst, die Bedeutung des Namaz Bajamaat nicht mehr zu verstehen. Sicherlich beten die Ahmadis zu Hause, und es gibt viele von ihnen, die mit großer Aufmerksamkeit beten und die aufgewühlt und innerlich mit aufgewühltem Herzen beten, wohingegen viele andere Muslime dies nicht tun. Trotzdem sehen wir, dass viele Muslime trotzdem in die Moschee gehen, auch wenn sie das vielleicht nicht mit Herzen tun. Und die Nicht-Ahmadis besuchen die Moscheen. Und auch in Pakistan hören wir, dass die Moscheen immer gefüllt sind. Wir wissen nicht, ob sie die Gebete richtig verrichten oder nicht, aber wir sehen, dass sie auf jeden Fall die Moschee besuchen. Dort hören sie auch Beleidigungen gegen die Jamaat und entwickeln Hass gegen die Jamaat. Das heißt, in ihnen entstehen Übel, aber eine Sache, die gut ist, ist, dass sie auf jeden Fall die Moscheen besuchen. Wir möchten die Moscheen besuchen, um Übel zu verbreiten, um Übel zu vermeiden. Das ist der Unterschied zwischen uns und anderen. Wir kümmern uns nicht darum. Wir haben keine Aufmerksamkeit. Und unsere Aufmerksamkeit leidet darunter. Deswegen sollten wir uns aufmerksam machen und unsere Moscheen lebendig machen. Die wahren Gläubigen müssen die Moscheen füllen. Und wahre Gläubige sind solche, die an den Imam der Zeit glauben. Nicht solche, die im Namen des Glaubens und des Gottesdienstes Unfrieden stiften. Als gesamte Nation nicht die Moschee zu besuchen oder das Namaz zusammenzulegen, das ist eine Schwäche, die noch mehr wachsen kann und deren Verbreitung noch mehr stattfinden kann, wenn wir sehen, dass die Kinder diese Aufmerksamkeit nicht mehr haben. Und einige Kinder aufgrund des Zustands ihrer Eltern sogar sagen, dass es nur 3 Gebete am Tag gibt. Wenn man ihnen sagt, es gibt 5 Gebete, dann sagen sie, nein, unsere Eltern beten nur 3-mal. Wir sollten überall uns Gedanken darüber machen und Pläne machen. Sonst werden in der neuen Probleme zu einem nationalen Problem werden. Wie ich gesagt habe, sollten wir uns um unsere Umgebung kümmern und einen großen Plan machen. Der Zustand der Welt zeigt uns, dass die Welt von Gott entfernt ist. Und wenn wir uns nicht stark darum kümmern, werden verschiedene Übel in uns treten. Eine nach der anderen, ein Übel nach dem anderen. Und der Glaube wird nur noch eine Schale sein. Der Geist wird verloren gehen. Wenn in einem Ort eine Krankheit entsteht oder eine Epidemie sich verbreitet, dann sind alle sehr stark bemüht, sich davor zu schützen und zu impfen. Und für spirituelle Krankheiten, wie sehr müssen wir uns darum kümmern? Wie sehr müssen wir uns darum sorgen, wenn wir in dieser Gesellschaft leben? Und wie ich gesagt habe, die Welt ist zu einem einzigen Dorf geworden. Und die Krankheiten müssen noch mehr bekämpft werden. Die Bemühungen müssen noch stärker sein. Diejenigen, die sich behandeln lassen, die verschiedene Impfungen machen, sie können sich im Vergleich zu anderen beschützen. Deswegen sollte man sich, um vor spirituellen Krankheiten bewahrt zu bleiben, wie ich gesagt habe, auf jeder Ebene mit einem nationalen Gefühl präventiv vorgehen. Die falschen Vorstellungen und falschen Taten, die die Ulema verbreitet haben, hat dazu geführt, dass ein Großteil der Muslime, obwohl eine vollkommene Lehre besaß, in die Finsternis und Irrweg gegangen ist. Wir müssen uns sehr stark darum bemühen, uns vor Schwächen zu beschützen. Ich habe einige Beispiele genannt. Wir sollten immer darüber nachdenken, wo es überall Schwächen in anderen Muslimen gab und sie deswegen irre gegangen sind und wie wir uns davor beschützen müssen, indem wir uns mit der Lehre des verheißenen Messias des Islam befassen. Wir müssen gemäß Wir dürfen nicht mit der Welt gehen, indem wir den Zustand der Welt annehmen, sondern wir müssen diesen Zustand ändern. Wir müssen uns darum kümmern, dass die Bindung zum Khilafat stark wird. MTA und die Webseite der Jamaat kann dazu auch beitragen. An diesen sich festzuhalten ist sehr wichtig, anstatt sich verkehrte Dinge anzuschauen. Dadurch kann man die wahre Lehre des Heiligen Koran und die Weisheit des Weisen Messias al-Islam und seine Erkenntnis verbreiten. Und wir sehen, dass wir dadurch die wahre Lehre des Islam bekommen. Wir sollten uns damit verbinden. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Muslime den Heiligen Koran bekommen haben. Trotzdem irre gegangen sind, trotzdem sie Fehler gemacht haben, aufgrund derer verschiedene Krankheiten sich eingeschlichen haben. Und das war auch die größte Ursache dafür ist die Überzeugung der Muslime gewesen, dass der Heilige Koran ein vollkommenes Buch ist und alles besitzt, was sie brauchen. Und von A bis Z eine Rechtleitung für die Menschen ist. Dieser Glaube der Muslime war vorhanden, trotzdem sind sie irregegangen. Wir sehen also, oberflächlich betrachtet, dass die Vorzüge des Heiligen Koran als schlecht gelten, weil sie sich schlecht auf die Muslime ausgewirkt haben. Aber wenn man nachdenkt, dann sehen wir, dass das ein Vorzug war, aber die Muslime es falsch verstanden haben und aufgrund des falschen Verständnisses in den Muslimen große Übel sich eingeschlichen haben. Es besteht kein Zweifel darin, dass der Heilige Koran ein vollkommenes Buch ist. Und es besteht kein Zweifel darin, dass der Heilige Koran bis zum Tage des jüngsten Gerichts eine Rechtleitung ist, dass die alle vollkommenen Lehren besitzt. Aber es besteht auch kein Zweifel darin, dass Gott, der Schöpfer des Menschen ist und des menschlichen Geistes ist und Gehirns ist, er wusste, dass dieser Geist abstirbt, wenn er nicht verwandt wird und wenn er keine Fortschritte macht. Deswegen hat er zwar den Heiligen Koran als vollkommen gemacht, aber jedes Gebot hat er auch dem Geist überlassen. Er hat verschiedene Prinzipien auferlegt, die klar und deutlich sind, aber einige Sachen, über die man nachdenken muss, damit der Mensch sucht und findet und damit sein Geist nicht verloren geht und sein Gehirn nicht verloren geht. Deswegen wurde der Heilige Koran derart offenbart, dass man darüber nachdenken kann und die Tiefe erfahren kann. Wenn alle davon gleichermaßen profitieren müssten, dann müsste man darüber gar nicht nachdenken. Jeder Mensch, egal ob er nachdenkt oder nicht, würde Rechtleitung finden. Aber wir sehen, dass Gottes Wille es war, dass das Gehirn des Menschen nicht verloren geht und nicht unbenutzt bleibt. Und aufgrund des Unbenutztbleibens der Fortschritt sich einstellt. Aber auf der anderen Seite muss man auch wissen, dass es einige Prinzipien dafür gibt. Und in dieser Zeit hat Allah den verheißenen Messias al-Islam geschickt, um diese Aufgabe zu tun. Und verschiedene Prinzipien hat er uns gezeigt. Der verheißene Messias al-Islam hat selbst den Heiligen Koran erläutert. Diese Erläuterung sollten wir vor unseren Augen haben. Und gemäß dieser Erläuterung sollten wir den Koran, die neuen Erkenntnisse aus dem Koran gewinnen und suchen. Wir sollten nicht wie andere Muslime alte Tafasir der alten Gelehrten, an denen festhalten, die der verheißene Messias al-Islam widerlegt hat. Wir müssen seiner Rechtleitung folgen. Wir sehen sogar, dass in den Nicht-Ahmadis heute große Gelehrte und promovierte Menschen sich der Jamaat-Literatur annehmen und daraus schöpfen und daraus das Tafsir vorlesen. Es gibt auch solche, die das Tafsir Kabir lesen und daraus das machen. Falls ist der Koran ein vollkommenes Buch, worin kein Zweifel besteht, das alles besitzt, aber diesen zu lesen und darüber nachzudenken, nur diejenigen werden Rechtleitung bekommen, die das tun. Nur zu sagen, dass sie Rechtleitung bekommen haben, bringt nichts. Die individuellen und nationalen Schwächen zu identifizieren ist wichtig. Allah hat in diesem Buch auch für die Acharin, für die letzten Menschen, Rechtleitung gegeben und einen Messias geschickt. In dem Koran hat er die nennen sich zwar Ulama, sind aber Jahil, sind Ungelehrte. Sie kennen die Tiefe der Erkenntnis des Heiligen Koran und versinken in ihrer Unkenntnis und interpretieren den Islam falsch und versuchen, anstatt der Vorzüge zu zeigen, den Islam in der Welt zu verspotten. Diese Tat der Muslime muss dazu führen, dass wir mehr darüber nachdenken, dass wir nicht uns bloß um das Oberflächliche kümmern, sondern den Geist des Islams verstehen und jede Schwäche behandeln, bevor sie zu einer nationalen Schwäche wird. Und jede gute Tat zu einer nationalen guten Tat und Vorzug werden lassen und in der gesamten Jamaat verbreiten. Wir sollten immer eine solche Atmosphäre schaffen, Krankheiten nicht verbreiten lässt. Gutes hat nach dem Gebet werde ich zwei Numazi Janaza Hazir verrichten und zwei Numazi Janaza Raib in Abwesenheit. Frau anwesende Janaza ist von Razia Musarat Khan Saiba, Frau von Latif Khan Saib, Secretary Sanata, ist aus Hounslow. Sie ist am 11. Februar 2015 verstorben, im Alter von 79 Jahren, in Allahi wa inna ilahi rajiun. Sie war die Schwiegertochter von einem Gefährten des Schweizer Messias al-Islam. Im Jahre 1962 kam sie nach England. 1975 war sie 2 Jahre Sadr Lajna Hounslow und Secretary Ziafat Hounslow. Sie hat die Gäste betreut und mit ihrer Mannschaft. Sie war sehr gastfreundlich. Und den Hounslow hat sie auch sowohl Ahmadis als auch Nicht-Ahmadi-Kindern den Heiligen Koran gelehrt. Sie war eine sehr gutmütige Frau, eine fromme Frau, die eine enge Bindung und aufrichtige Bindung zum Khilafat hatte und die Kinder sehr gut erzog. Ihre Kinder dienen auch der Jamaat. Sie hat einen Mann, 2 Töchter und 4 Söhne hinterlassen. Zaid Khan Saab, Nayyab Sadr Sagra und Sadr Jamaat Hounslow ist einer davon. Möge Allah die Ränge der Verstorbenen erhöhen. Das zweite Janaza ist von Amir Shiraz Sahib, Sohn von Tahir Shiraz Sahib, der am 12. Februar 2015 wegen Krebs im Alter von 29 Jahren verstorben ist, in Allahi wa inna ilahi rajiun. Er war von Mr. Yassandin Saib, ein Gefährder des Weißen Messias al-Islam. Er war ein Urenkel von ihm. Hakim Jalaluddin Sahib war der Urgroßvater von seinem Vater. In seiner Halka hat er viel gedient und auch letztes Jahr seine Security Duties gemacht und ein sehr guter und frommer Jugendlicher, hat Eltern, 2,5-jährige Tochter, eine Frau hinterlassen. Er hatte Krebs gehabt und eine lange Zeit hat er diese sehr schmerzvolle Krankheit mit Freude erbracht. Er kam immer zu mir und hat immer gelächelt. War ein sehr gutes Kind. Möge Allah ihn in seiner Gnade aufnehmen, ihm vergeben. Seine Frau und Tochter möge er in Schutz nehmen und Geduld geben und auch seinen Eltern Geduld geben. In den Janazarei sind Frau Herr Al-Hajj Rashid Ahmad Sahib, der in den USA am 7. Februar 2015 verstorben ist. Er war 91 Jahre alt. In St. Louis, USA, wurde er geboren, 1923, und 1947 nahm er die Ahmadiyyat an. Nach dem Bad, 2 Jahre danach, 1949, ging er nach Rabwa, um sich Wissen anzueignen, wo halt Muslim oder Gelater anhob. Ihn empfing auf dem Bahnhof. Er hat in der Jamia Ahmadiyya 5 Jahre gelernt und wurde zu einem Muballigh. In Pakistan lernte er Urdu und Punjabi. Und er war der erste US-Amerikaner, der die Jamia besuchte. Und in Rabwa hat er 5 Jahre verbracht und dort hat Muslim Radhi Allahu anhu immer wieder treffen können. Hazur Radhi Allahu anhu hat seine Heirat veranlasst mit der Tochter von einem Mubalighs Salih Sahib. Er hat 3 Kinder von ihr bekommen. Ein Sohn ist bereits verstorben. Ein Sohn und eine Tochter sind in den USA. 1955 hat er die Jamia Ahmadiyya verlassen und dort wurde er in den USA als Mubalighs geschickt. Also Muslim hat ihn beim Verlassen von Rabwa ihm einen Brief geschrieben mit seiner Hand und auch ein Turban des Weißen Messias Islam gegeben, ein Teil eines Turbans, welches er besaß, welches jetzt die Kinder besitzen. Er war der erste amerikanische Missionar in den USA. In Chicago, St. Louis und anderen Städten hat er als Missionar gearbeitet und ebenso als Amir Jamaat USA hat er gedient und er war lange Zeit Sadar Malwaki Jamaat und verschiedene zentralen Ämter hat er inne gehabt. Seine zweite Heirat geschah mit Aziza Ahmad Sahiba und er hat 4 Kinder von ihr. Er hat sehr stark Tabligh gemacht und in seiner Sadarat hat die lokale Jamaat, eine große Jamaat, die aus US-amerikanischen Bürgern besteht, die eine große Jamaat ist, hat er gegründet. Er hat 1998 das Hajj gemacht. Milwaukee war er auch sehr berühmt unter den Leuten und seit 20 Jahren hat er Islam Live, ein Programm namens Islam Live, veranstaltet. Und er hat der Jamaat auf dem Tabligh-Stand gedient. Vor dem Tod hat er auch noch Tabligh gemacht und 1985 und 86 hat er in University of Wisconsin eine große Versammlung für die Muslime veranstaltet und hat auch Kontakte zu den Studenten gehabt und dort Vorträge gehalten. Tausenden Studenten hat er die Botschaft gegeben und hatte viele Kontakte gehabt mit den Politikern. Und immer sonntags hielt er einige Meetings, in welchen auch Nicht-Ahmadis kamen. Er ließ mit der Erlaubnis der Zentrale seine Memoiren niederschreiben. und vor allem auch die Minuten mit Muslim Adresilatalanho und seine Besuche in Indien und Pakistan. Und viele Jahre wurde dieses Buch vorbereitet und jetzt wird dieses demnächst erscheinen. Murabi Sisla Farhan Rabbani Sahib schreibt, dass vor 9 Monaten er als Muballigh hier zum ersten Mal ihn traf. Ich bin sehr jung gewesen, aber er hat mich mit großer Liebe behandelt und als ich mich mit ihm beriet, hat er mir in Urdu gesagt, Maulana Sahib, Sie sind der Repräsentant des Kalifen und wir werden dem Folge leisten, was Sie sagen. Er hatte eine große Gehorsamkeit. Shamshad Sahib aus USA schreibt, dass er immer über Muslim Radhiyallahu Anhu redete und auch versuchte, sein Leben gemäß den Anweisungen von Muslim zu führen. Und er hatte auch in der letzten Sitzung eine Rede darüber gehalten, über Muslim Radhiyallahu Anhu. Er kümmerte sich stets darum, dass er die Ahmadiyyat verbreitete und immer das Tabligh der Ahmadiyyat machte. Und auch im Alter, als der Körper nicht mehr mitmachte, hat er alleine Tabligh gemacht. Und er war berühmt als Mr. Tabligh. Viele Menschen nahmen an seinem Janaza-Gebet teil. Und ein weiteres Janaza-Gebet ist von Hassan Abdullah Sahib aus Detroit, welcher auch ein Amerikaner war. Er verstarb auch in diesem Jahr in Allahi in der Lahir Ajion. Am 26. September 1929 wurde er in einem christlichen Haus geboren und er hieß William Henry, er wurde William Henry getauft und in den 1970er Jahren hat ein Ahmadi, Wahab Sahib, welcher sein Kamerad war, die Ahmadiyyat akzeptiert. Danach wurde er Hassan Abdullah genannt. Ein aufrichtiger Ahmadi war er, der den Koran liebte und jeden Tag den Koran rezitierte. Er sagte, dass er die ersten und letzten 10 Verse des Suratul Kahf immer rezitiert. Das Namaz Jumma verrichtete er immer in der Moschee und machte das Asan in der Moschee in seiner schönen Stimme. Und er kam immer sehr früh zum Gebet und betete eine Wafil und rezitierte den Koran und war ein sehr reiner Mensch. Er war krank, kam trotzdem in die Moschee, anstatt zu Hause zu bleiben. Als die Detroit-Moschee wegen Feuer renoviert werden musste, hat er sein Haus angeboten und dort wurde das Namaz Jumma verrichtet. Er las immer in der Literatur der Jumma'at. Er dürstete stets nach der Wahrheit und deswegen hat er die Botschaft des Zweiten Messias Islam akzeptiert und bis zuletzt sein Bett erfüllt. Seine Frau ist bereits verstorben, seine Kinder sind keine Ahmadis. Möge Allah den Verstorbenen segnen und alle Verstorbenen vergeben und ihre Ränge erhöhen.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.